Heute ist Mittwoch, der 22. April 2020. Liebe Geschwister, der Titel der heutigen Botschaft heißt Durchläuterung fruchtbar werden. Ich grüße euch herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Er ist der treue und wahrhaftige und heilige Gott. Und dasselbe gilt für jedes Wort aus seinem Mund, für jede einzelne Aussage der Bibel. Alle sind sie gewiss, wahr, zuverlässig, absolut verlässlich. Kein einziges Wort wird nachträglich korrigiert werden müssen. Keine einzige Aussage nachträglich etwas anders betont, damit sie auch wirklich zutrifft, wenn unser Leben dereinst von ihm bilanziert und qualifiziert wird vor seinem Richterstuhl. Unser Denken, Handeln und Wirken, unsere Herzen. Wenn unser ganzes Leben und seine Früchte dereinst durchs Feuer geoffenbart werden und dann unverhüllt vor uns steht, was übrig bleibt. Das bedeutet aber auch, wir können jetzt schon absolut zuverlässig und unverfälscht wissen, was wohlgefällig ist vor unserem Gott, was ihn ehrt, aber auch, was ihm missfällt, was er hasst und was ihm ein Greuel ist. Greuel ist die höchste Steigerungsform des göttlichen Missfallens. Ein Greuel vor Gott ist alles, was seine Heiligkeit verlästert und seinen Namen schändet. Und seine Heiligkeit, sein Name wohnt jetzt in seiner Gemeinde. Liebe Geschwister, ich bin sehr dankbar für die klaren, ermutigenden, aber auch aufrüttelnden Botschaften von den Brüdern. Bist du bereit für die Wiederkunft unseres Herrn von Eve? Wie beweist sich dein Glaube in guten, in kritischen und in schwierigsten Zeiten von Manuel? Und Gottes Würfeln und Läuten in unserem persönlichen Leben und in seiner Gemeinde von Joshua? Und genau hier möchte ich weiterfahren beim Thema Läuterung. Es ist mir sehr ernst mit dieser Botschaft, weil wir alle nur noch sehr wenig Zeit haben. Wir können nicht mehr abwarten. Wir müssen uns jetzt reinigen, läuten und zubereiten lassen. Uns lösen von allem Irdischen, von allem, was ihm missfällt. Sonst könnten wir es bald sehr bereuen. Es ist etwas Entscheidendes passiert vor unseren Augen. Etwas Neues, vorher nie in dieser Form Dagewesenes. Global, das heißt weltweit, ist als Vorschattung das antichristliche System der Unterwerfung und der Kontrolle aufgeblitzt. Wie als Test, aber auch als Beweisführung, dass es funktionieren wird. Das hat für uns Gläubige mindestens zwei Konsequenzen oder Bedeutungen. Erstens, wir dürfen unsere Häupter erheben. Wir dürfen uns von Herzen freuen. Denn das Kommen unseres geliebten Heilandes ist ganz, ganz nahe. Hebräer 10,37 sagt, denn noch eine kleine, ganz kleine Weile, dann wird der kommen soll und wird nicht verzögern. Er kommt, unser Bräutigam kommt, er, den wir herbeisehnen, er, bei dem wir uns so gespannt fragen, wie es wohl sein wird, ihm zu begegnen, ihn zu sehen, wie er ist. Und wo wir plötzlich mit Furcht und Zittern und Anbetung realisieren werden, dass wir ihm gleichgestaltet sind. Wenn jemand von dieser Aussicht unberührt bleibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er oder sie noch kein Gotteskind ist. Das führt uns zur zweiten Konsequenz oder Bedeutung. 1. Johannes 3,3 sagt, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Jeder, der glaubt und versteht, wie nahe der Herr Jesus ist, wird ein Bedürfnis verspüren, sich reinigen, sich zu reinigen, sich läutern zu lassen. Das bedeutet, sich befreien zu lassen von allem Stolz, von aller Selbstüberzeugung, von aller Bosheit und Schlechtigkeit und dem Zwietrachtsehen, von aller Auflehnung und Ungebrochenheit, von aller Heuchelei und frommen Fassade, von allem Verhalten, das Blockierung und Zerstörung anrichtet in der Gemeinde des Herrn Jesus. Jeder, der glaubt und versteht, wie fortgeschritten die Zeit ist, wie böse die Tage sind, wird dieses eine Flehen zu Gott haben. Himmlischer Vater, dein Wort sagt in Johannes 15, dass du der Weingärtner bist. Bitte, reinige mich, Herr, dass ich dir mehr Frucht bringe. Bitte, beschneide mich, trenne alles ab, was vorher aufgezählt wurde, alles, was die Frucht verhindert, alles, was im Feuer des Preisgerichtes ohnehin verbrennt. Die Zeit ist sehr fortgeschritten und sehr ernst, liebe Geschwister. Und ich liege öfters wach in der Nacht und muss nachdenken darüber, wo unsere Gemeinde steht. Wo sie steht in ihren von Gott vorbereiteten Werken, in der Ausführung ihres von Gott gegebenen Auftrages, wie ihre Leuchtkraft wohl ist in der Dunkelheit dieser Welt. Bitte denkt darüber nach. Wie ist die geistliche Leuchtkraft unserer Gemeinde? Diese Fragen beschäftigen mich. Ich predige zwar sein Wort jahraus, jahrein, so wie er es mir zeigt, ohne Beschönigungen und Abstriche, trotz Opposition und Gegenwind. Predige zum Glaubenswachstum der Geschwister und der Gebet, dass das Wort doch aufgenommen und umgesetzt wird, damit doch Frucht entsteht unter uns, für die Ewigkeit. Aber dann muss ich den Herrn auch um Vergebung für alle meine Verfehlungen bitten, für alle Unterlassungen, für das Gewährenlassen von Sorgengedanken in Bezug auf die Gemeinde, von Entmutigung und Verzweiflung, welche sich in den letzten Wochen wieder stark eingestellt haben, aber auch für alle Unentschlossenheit und Zögerlichkeit, Dinge in der Gemeinde aufzudecken und ans Licht zu bringen, Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit zu benennen. Ich bitte auch jetzt den Herrn und die Geschwister von Herzen um Vergebung. Es müssen Dinge angegangen werden unter uns. Aber im Moment empfinde ich sehr stark, in mir selber ist keine Kraft mehr. Liebe Geschwister, lasst mich offen reden. Lasst uns darüber nachdenken, wo stehen wir als Gemeinde? Ja, bis hierher hat der Herr geholfen. Aber fragen wir uns, wo sehen wir Frucht? Mir ist bewusst, dass ein großer Teil der Frucht nicht primär sichtbar ist. Sind unsere wunderschönen, neuen und zweckmäßigen Räume eine geistliche Frucht? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich empfinde sie eher als reine Gnade Gottes trotz unserer Störrigkeit. Aber sie sind mit Sicherheit ein gewaltiger Auftrag Gottes, den er uns vorlegt. Und damit sind sie Herausforderung und Gelegenheit für alle Gläubigen in der Gemeinde, ihm zu dienen. Etwas weiteres ist ebenfalls ganz sicher. Ich, Lukas Matter, will dem Herrn weiterhin dienen in seiner Gemeinde von ganzem Herzen. Nicht mit dem Fleisch, nicht mit Eigenwillen und auch nicht mit Menschengefälligkeit, sondern dem Herrn, nach seinen Geboten und nach seinem Wort. Genau um dieselbe Entschlossenheit weiß ich auch von Eve, von unseren Frauen. Und jetzt könnte ich viele weitere Namen aufzählen. Wir wollen als Gemeinde brauchbar werden für den Herrn. Fruchtbar werden, seine Werke tun. Wir wollen bereit sein bei seiner Wiederkunft und uns nicht schämen müssen. Noch etwas weiteres ist ganz sicher, weil es im Neuen Testament so dargelegt und geschildert wird. Die biblische Ortsgemeinde ist die einzige Institution, durch die Gott sein Werk in dieser Welt tut. Es ist der einzige Ort, wo seine Heiligkeit und sein Name wohnt in dieser Welt. Das größte Vorrecht, das ein Mensch auf dieser Erde haben kann, ist es, ein echtes Kind Gottes zu sein und zu einer biblischen Ortsgemeinde zu gehören. Haben wir das verstanden? Das größte Vorrecht ist es, ein Kind Gottes zu sein und zu einer biblischen Ortsgemeinde gehören zu dürfen. Aber auch die Verantwortung ist sehr groß. Sehr vieles ist nicht mehr Privatsache im Leben eines Gemeindegliedes. Bitte denkt darüber nach. Ist nicht mehr Privatsache im Leben eines Gläubigen. Zum Beispiel, sein geistlicher Zustand, sein geistliches Wachstum, seine Haltung zu der Gemeinde, seine Haltung zu anderen Gemeindegliedern ist nicht Privatsache. Seine Kontakte zu anderen Menschen, die irgendeine Wirkung auf die Gemeinde entfalten, ist nicht Privatsache. Auch seine Herzenshaltung zu den Richtlinien der Gemeinde, zu der Lehre der Gemeinde, zu den Ältesten der Gemeinde, ist nicht Privatsache. Die biblische Gemeinde kann einen über alle Maßen großen, positiven Einfluss haben auf ihre Umgebung durch das helle Licht des Evangeliums, das von ihr ausgeht. Ein Paradebeispiel dafür sind die Thessalonicher. Eine biblische Gemeinde, die aus lauter unvollkommenen, wachstumsbedürftigen, veränderungsbedürftigen Gemeindegliedern und Ältesten besteht, in deren Mitte aber geklärte und aufrichtige Beziehungen bestehen. Nicht nur technisch geklärte Beziehungen, sondern Beziehungen der gegenseitigen Liebe, wo der Wille besteht, zu lieben, wie Christus geliebt hat. Das heißt, eine biblische Gemeinde, wo also echte biblische Einheit und Einmütigkeit herrscht. Eine biblische Gemeinde, wo der Wille besteht, sogar die Ältesten über die Maßen in Liebe zu achten, um ihres Werkes willen. Eine solche biblische Gemeinde wird zwangsläufig Frucht bringen, auch sichtbare Frucht. Es ist unvermeidbar. Ich lese die bekannte Stelle Johannes 13, 34 und 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und zwei Seiten weiter in Johannes 17 im hohenpriesterlichen Gebet bittet der Herr Jesus, ich bitte aber, Vers 21 dann, dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Hören wir das? Eins, gleich wie der Vater und der Sohn, auf dass auch sie in uns eins seien. Wozu? Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Die Umgebung einer Gemeinde wird den Herrn Jesus offenbar ganz überwiegend an der Liebe und an der Einheit unter den Gemeindegliedern erkennen. Haben wir das gehört? Die Welt wird den Herrn Jesus offenbar ganz überwiegend an der Liebe und an der Einheit unter den Gemeindegliedern erkennen. Es ist also ganz einfach zu verstehen, mit was jeder fruchtbare Dienst der Gemeinde für den Herrn beginnt. Mit was denn? Mit aufrichtiger Liebe und mit echter Einheit, unter den Geschwistern. Einheit oder Einmütigkeit ist das Gegenteil von Trennung, das Gegenteil von Zwiespalt, das Gegenteil von Parteiung, das Gegenteil von Riss, das Gegenteil von Spaltung. Anders ausgedrückt, wenn eine Gemeinde keine oder wenig Frucht bringt, wenig Wirksamkeit hat in ihrer Umgebung, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie auf dem Gebiet der aufrichtigen Liebe und der echten Einheit ein Problem hat. Auf dem Gebiet der geschwisterlichen Beziehungen. Eine solche Gemeinde hat das Problem, dass sich Sauerteig unter den Geschwistern verbirgt. Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, des Zwiespaltes und der Beschimpfung oder Verunglimpfung. Dieses griechische Wort Leudoros, welches übersetzt wird, zum Beispiel in 1. Korinther 5, 11, mit Lästerer, bedeutet auch Beschimpfer oder Verunglimpfer. Schlagen wir die Stelle doch auf in 1. Korinther 5, 11. Dieses bekannte, aber auch traurige Kapitel. Und da steht im Vers 11, jetzt aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemand, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Das Wort Lästerer bedeutet, wie gesagt, Beschimpfer, Verunglimpfer. Ich bitte uns alle im Namen des Herrn Jesus mit seiner Hilfe unsere Herzen zu prüfen und dort, wo nötig, bereit zu sein, allen Sauerteig auszuräumen. Es ist wichtig, dass dies nicht schrittchenweise passiert, nicht unter gewisser Gegenleistung, nicht mit einem Ja mal schauen, sondern aufrichtig, entschlossen und radikal und unter Buße und Bekennen. Sind wir bereit, den Preis zu zahlen, den schrecklichen und zerstörerischen Stolz fahren zu lassen, uns läutern zu lassen und wie gesagt, läutern bedeutet, sich befreien zu lassen von dem heiligen Licht Gottes. Gott ist Licht und in ihm ist gar keine Finsternis, auch nicht ein Schatten. Nur durch echte Läuterung unter uns können wir als Gemeinde wirklich fruchtbar werden, Siege für den Herrn erringen. An ihm liegt es ganz bestimmt nicht. Er vermag über alle Maßen mehr zu tun, als wir überhaupt bitten und denken können. Wir möchten als erneuerte, geläuterte Gemeinschaft zurückkehren in die Gemeinderäume, als neuer Teig. Und ich bin ermutigt, wie viele von uns genau diesen Wunsch ausgedrückt haben. Man muss zuerst wirklich verstanden haben, wie schlimm eine negative Haltung gegen Geschwister ist vor Gott und vor allem gegen Älteste. Das Negative und Böse richtet sich nämlich nicht nur gegen die eigentliche Zielscheibe, zum Beispiel einen Ältesten, sondern ganz direkt auch gegen alle Unbeteiligten. Vor allem gegen jene, deren eigentliche Familie wirklich die Gemeinde ist. Und das ist ein riesengroßes Unrecht. Und es richtet sich, und das ist das Schlimmste, direkt gegen den heiligen Gott der Gemeinde. Wir müssen verstehen, dass Gott diese Dinge überaus heftig verurteilt und ahndet, das heißt straft, wenn wir sie nicht selber ausräumen und bekennen. Negatives, Böses gegen Geschwister, Verunglimpfung, Verleumdung. Wir haben in der Einleitung erwähnt, dass wir wissen können, was Gott missfällt, was er hasst und was ihm ein Greuel ist. Ein Greuel vor Gott ist alles, was seine Heiligkeit verlästert und seinen Namen schändet. Und seine Heiligkeit, sein Name, wohnt in seiner Gemeinde. Bereits im Alten Testament, in den Sprüchen, drückt unser Gott dies unmissverständlich aus. Schlagen wir auf Sprüche 6, Verse 16 bis 19. Diese sechs hasst der Herr. Diese sechs Dinge oder auch Personen hasst der Herr. Und sieben sind seiner Seele ein Greuel. Stolze Augen, eine falsche Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen. Vergessen wir nicht, das Neue Testament nennt Hass und Neid als Mord. Ein Herz, das böse Pläne schmiedet. Füße, die schnell zum Bösen laufen. Ein falscher Zeuge, der Lügen ausspricht. Und das ist jetzt Nummer 7, wo vom Greuel für Gott gesprochen wird. Einer, der Zwietracht sät zwischen Brüdern oder zwischen den Geschwistern. Jemand, der Zwietracht sät zwischen den Geschwistern, der Trennung, Riss, Parteiung, Spaltung bewirkt unter den Geschwistern, ist Gott ein Greuel. Und ich wünsche absolut niemandem unter uns, für Gott ein Greuel zu sein. Aus dem Neuen Testament möchte ich nur zwei Stellen zitieren. Zuerst Galater 5, beginne im ersten Teil von Vers 19. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welches sind, dann wird aufgezählt, wir springen zu Vers 20, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen. Und Vers 21b, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Ich wünsche absolut niemandem unter uns, dass er oder sie das Reich Gottes nicht erben wird. Und noch Römer 16, Vers 17. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken, im Widerspruch oder entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie. Gebt Acht heißt eigentlich vom Griechischen her kennzeichnet, benennt sie, diejenigen, welche Trennungen bewirken. Dieses Wort Dichostasia bedeutet Zwiespalt, Spaltung, zwei Lager machen und welche Ärgernisse bewirken. Skandalon bedeutet eigentlich das Auslegen von Fallstricken entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt. Und soeben haben wir genau diese Lehre wieder gehört. Es ist die Lehre der aufrichtigen Liebe und der echten Einheit unter den Gemeindegliedern. Es ist ein Befehl des Wortes Gottes, diejenigen, die in diesem Verhalten verharren, in der Gemeinde zu meiden. Wir wünschen absolut niemandem unter uns, dass er oder sie gemieden werden muss. Liebe Geschwister, dieser Lockdown ist für unsere Gemeinde kein Zufall. Wie wir schon gehört haben, es ist der laute Ruf Gottes an uns, unsere Herzen zu prüfen, insbesondere in Bezug auf unsere Haltung zur Gemeinde, zu den Geschwistern, zu den Ältesten. Ich bin von Herzen dankbar für alle Geschwister, die aufrichtig mitbeten, dass wir als geläuterte, gereinigte Gemeinde uns wieder treffen dürfen in den Räumen. Dass Yves und ich endlich unsere ganze Kraft einsetzen dürfen für die Gemeinde und ihre Aufgaben, für die Geschwister, um vorwärts zu gehen im Werk des Herrn. Ich bete noch. Herr Jesus, ich danke dir, dass diese äußeren Umstände kein Zufall sind, dass du gerade dadurch Heil unter uns schaffen wirst. Lieber Heiland, bewirke du in jedem von uns eine innere Unruhe, sich selber in deinem Licht zu prüfen, die Haltung zur Gemeinde, zu den Geschwistern, zu den Ältesten und insbesondere zu dir. Mach du offenbar, was offenbar werden muss, damit aller Sauerteig ausgeräumt wird, alles, was nicht in deine Gemeinde und in dein Heiligtum gehört, und damit dein Heil einziehen kann. Herr, wir danken dir für deinen Sieg über alle Macht der Sünde, für dein vergossenes Blut. Wir danken dir, dass du allein die Wahrheit bist und dass deine Wahrheit jede Gefangenschaft beenden kann. Herr, läutere du uns, was auch immer es für uns bedeutet. Bereite uns zu, damit wir würdig geachtet werden, vor dir zu stehen. Amen.